Ja, vielen Dank für die Einleitung, Philipp. Und in der Tat ist es so, dass ich mir gerne wünschen würde, hier 3 Stunden oder länger ein Prolegomena zum Thema halten zu dürfen. So umfangreich ist das Ganze. Und warum ist das Ganze so komplex und schwierig? Es ist nicht so, dass jedes Thema der Bibel so komplex und schwierig ist. Das Thema Gesetz ist so schwierig, weil es die Bibel vom Anfang bis Ende umspannt. Hunderte verschiedene Stellen gibt, die zu diesem Thema sprechen. Und es ist zweitens auch so komplex, weil der Begriff Gesetz nicht immer das Gleiche meint, sondern das ist ein Wort, das in verschiedenen Kontexten sehr verschiedene Dinge meinen kann. Das macht das Ganze also noch schwieriger. Und ich versuche euch jetzt so ein bisschen in mein heilsgeschichtliches Denken mit hineinzunehmen, weil ich glaube, dass so besser wir den roten Faden der Heilsgeschichte verstehen, also wie die Bibel grundsätzlich funktioniert, desto besser können wir auch dieses Puzzleteil Gesetz in das Ganze einordnen. Ich möchte euch bitten, dass ihr mich mal versucht, einfach die ganze Sache vortragen zu lassen, weil ich glaube, dass sich manches vielleicht dann auch von selbst klärt, aber ihr könnt euch gerne eure Fragen auch notieren. Wenn es aber zwischendrin wirklich ein großes Verständnisproblem gibt, was hast du damit gemeint, dann könnt ihr auch einfach die Hand strecken und dann versuche ich es nochmal anders zu erklären. Genau. Gesetz. Was meint Gesetz? Gesetz meint erstmal in einfachster Hinsicht, meint es die Anordnung Gottes an seine Schöpfung oder noch konkreter den Menschen. Und wenn wir jetzt in die Bibel hineinschauen, gibt es sehr viele verschiedene Anordnungen Gottes. Und in der Theologie spricht man davon, dass es im Prinzip 2 Kategorien von Gesetzen gibt. Und ich glaube, es ist sehr sinnvoll und wichtig, dass wir diese beiden Kategorien verstehen. Weil wenn wir die verstehen, dann ordnet sich vieles andere dann auch später ein. Die erste Kategorie von Gesetz, die wir in der Bibel finden, die nennt sich Positivgesetz. Positiv nicht im Sinne von nicht schlecht, nicht negativ, sondern positiv, sondern im Sinne von es ist wo hinein positioniert. Der Gedanke da dahinter ist, es gibt Gesetze, die Gott in einen speziellen Kontext positioniert. Die gelten bestimmten Leuten zu einer bestimmten Zeit auf eine bestimmte Weise. Die sind speziell von Gott dahin positioniert. Das sind Gesetze, die man nicht auch automatisch irgendwie so im Sinn hat, sondern die muss Gott jemandem klar zusprechen. Das erste sogenannte Positivgesetz, das finden wir in 1. Mose 2, 16 und 17. Schaut mal her. Und Gott, der Herr, gebot dem Menschen und sprach, von jedem Baum des Gartens darfst du essen, aber von dem Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen, von dem sollst du nicht essen, denn an dem Tag, da du davon isst, musst du gewiss sterben. Gott macht hier ein Gebot. Es ist nicht so, dass Adam durch den Garten gelaufen ist und dann ist er an diesem einen Baum vorbeigelaufen und hat irgendwie innerlich gewusst, es wäre falsch, von diesem Baum zu essen. Aber es wäre nicht falsch, von all den anderen Bäumen zu essen. Gott musste dieses Gebot geben. Gott hat es gegeben, er hat es ausgesprochen. Und es gilt für Adam und Eva im Kontext des Garten Edens. Keiner von uns kann hier durch Tübingen laufen und sich einen Baum anschauen und dann sagen, 1. Mose 2, 16, 17. Sondern uns allen ist klar, das gilt in diesem Kontext, es ist positioniert. Also das ist die eine Art von Geboten, die werden wir dann auch später im Gesetz Israels sehen. Die andere Art von Geboten, die wird entweder Naturgesetz oder Moralgesetz häufig genannt. Und da ist der Gedanke ein anderer. Es gibt Gebote oder Ordnungen Gottes, die hat er nicht ausgesprochen oder muss er nicht aussprechen und dennoch sind sie für alle zu allen Zeiten immer gültig. Und sie sind deshalb gültig, weil sich diese Ordnungen an Gott orientieren, an seinem Charakter. Deswegen ist dieser Begriff Moralgesetz auch gar nicht schlecht, weil damit wird quasi gesagt, es macht deutlich, es gibt etwas, das ist grundsätzlich richtig oder es ist grundsätzlich falsch. Und praktisch gesehen heißt es ist entweder gottgemäß, es entspricht dem, wie der Geschöpfer denkt und was er will, oder es widerspricht ihm. Und alternativ dazu wird aber auch Naturgesetz gesagt, weil es nicht nur Dinge sind, die Gottes Charakter ausmachen, sondern es sind auch Dinge, die er in diese Schöpfung hineingelegt hat, egal ob er es irgendwo auch nochmal ausgesprochen hat, wie im Gesetz Israels oder nicht. Und da haben wir auch ein Beispiel, direkt am Anfang der Bibel. Wenn ihr mal in Kapitel 4 hineinschaut, 1. Mose 4, da sehen wir Folgendes. 1. Mose 4, 8 bis 12. Und Kain sprach zu seinem Bruder. Und es geschah, als sie auf dem Feld waren, da erhob sich Kain gegen seinen Bruder Abel und er schlug ihn und er starb. Und der Herr sprach zu Kain, wo ist denn dein Bruder Abel? Und er sprach, ich weiß es nicht. Bin ich der Hüter meines Bruders? Er aber sprach, was hast du getan? Die Stimme des Blutes deines Bruders schreit zu mir von der Erde. Und nun verflucht seist du von dem Erdboden hinweg, der seinen Mund aufgetan hat, um das Blut deines Bruders von deiner Hand zu empfangen. Wenn du den Erdboden bebaust, soll er dir fortan seinen Ertrag nicht geben. Unstet und flüchtig sollst du sein auf der Erde. Zwei Kapitel nach dem Sündenfall geschieht dieser Brudermord. Und Gott kommt und zieht den Mörder zur Rechenschaft. Er sagt, ich habe gesehen, was du da getan hast, ich hasse, was du getan hast und ich werde dich bestrafen. Du sollst verflucht sein. Das ist eine Gesetzesstrafe. Warum kann Gott hier diesen Brudermord zur Rechenschaft ziehen? Da ist ja jetzt noch nicht das Gesetz Mose ausgeschrieben, wo es steht, du sollst nicht töten. Weil es dem Menschen ins Herz gelegt ist. Es ist der Charakter des Schöpfers, es ist der Schöpfung ins Herz gelegt und wenn die Schöpfung da dagegen handelt, weiß sie, dass sie Gottes Gebot bricht. Und selbst wenn sie sich dagegen sträubt, man kann ja auch sein Gewissen betäuben und töten, ist es so, dass Gott sie eines Tages deswegen zur Rechenschaft ziehen kann und wird. Das ist Naturgesetz. Es ist gültig, Jahrhunderte bevor es Israel gab, war es klar, du darfst nicht töten und Gott wird zur Rechenschaft ziehen, wenn jemand tötet, obgleich Gott nirgendwo das da formuliert hat. Das ist im Endeffekt das, was wir auch dann in Römer 2 von Paulus so vorfinden. Römer 2, 14 und 15. Denn wenn Heiden, die das Gesetz nicht haben, das Gesetz Israels, von Natur aus tun, was das Gesetz fordert, so sind diese, obwohl sie das Gesetz nicht haben, sich selbst ein Gesetz. Sie zeigen, dass das Werk des Gesetzes in ihre Herzen geschrieben ist, während ihr Gewissen mitzeugt und ihre Gedanken sich untereinander anklagen oder auch entschuldigen. Es gibt also diese Kategorie allumfassend immer gültige Gesetze Gottes, die Gottes Charakter entsprechen bzw. ihm dann widersprechen und die der Schöpfung ins Herz gelegt sind. Und deswegen wird Gott zu allen Zeiten jeden Menschen, ob Jude oder Heide, ob vor Mose, während Mose oder nach Mose, daran messen und richten. Also es ist ganz arg wichtig, dass wir diese beiden Kategorien der Bibel sehen und verstehen. Das ist mal das Erste zum Gesetz. Es gibt diese zwei Arten von Geboten von Anfang an. Jetzt gibt es aber noch was Zweites, was ganz arg wichtig ist, was wir darüber betrachten müssen, vor allen Dingen, wenn wir zum Gesetz Israels kommen. Das Gesetz Israels oder Israel als Gesamtes hat überhaupt gar nichts, 0,00000% mit Himmel oder Hölle zu tun. Niemals ist ein Mensch in den Himmel gekommen dadurch, dass er das Gesetz Israels gehalten hat, noch ist jemand in die Hölle gekommen, weil er das Gesetz Israels nicht gehalten hat, sondern Himmel und Hölle werden in der Bibel von Anfang an unabhängig von Israel von was anderem her beschrieben, nämlich von Adam und Christus. Die Verlorenheit kommt in Adam, die Erlösung kommt in Christus. Und das ist sozusagen die Heilsdichotomie, sagt man, der Bibel. Der ganze rote Faden der Bibel führt eigentlich von einer ersten Schöpfung, die in Adam fällt, zu einer zweiten Schöpfung, die in Jesus Christus gestaltet wird, erlöst und gestaltet wird. Und Israel sitzt zwischen diesen Dingen, zwischen diesen Stühlen, könnte man sagen, aber entscheidet nicht, ob zur ersten oder zur zweiten gehörst. In anderen Worten, ob du Jude wurdest, hat nicht darüber entscheidet, wo du eines Tages enden wirst. Die Bibel ist voller Juden, die in die Hölle gegangen sind, und die Bibel ist voller Juden, die in den Himmel gegangen sind. Die Bibel ist voller Heiden, die in die Hölle gegangen sind, und die Bibel ist voller Heiden, die in den Himmel gegangen sind. Das ganze Thema Israels hat nie etwas konkret mit dem Heil zu tun gehabt. Denn ich weiß, es ist für viele fraglich, im Galaterbrief und so, wir kommen dazu noch. Aber jetzt schauen wir erstmal Römer dazu an und versuchen, das auch von Paulus her zu begründen. Paulus schreibt in Römer 5, Vers 12. Darum, wie durch einen Menschen die Sünde in die Welt gekommen ist und durch die Sünde der Tod Und so der Tod zu allen Menschen durchgedrungen ist, weil sie alle gesündigt haben, so ist auch durch einen Menschen das Leben gekommen. Und dann schaut mal her, was in Vers 14 sagt. Dennoch herrschte der Tod von Adam bis Mose auch über die, welche nicht in gleicher Weise übertreten hatten wie Adam, der ein Vorbild des Kommenden ist. Das heißt, das Grundproblem der Bibel, Verdammnis, war lange bevor es ein Gesetz Mose gab, schon ein Thema, nämlich von Adam an, für alle Nachkommen Adams, egal in welchem Volk sie sich später ausgebreitet haben. Also auch bevor das Gesetz Mose, und Paulus sagt ja in Römer 3, das offenbart die Sünde, bevor es die Sünde offenbart hat, war die Sünde schon längst da. Dass das Gesetz später dazugekommen ist, um die Sünde zu offenbaren, ist, bedeutet nicht, dass das Gesetz erst die Sünde gebracht hat, sondern die war schon vorher da. Schaut mal weiter, Vers 18 und 19. Römer 5, 18, 19. Wie es nun durch eine Übertretung für alle Menschen zur Verurteilung kam, so kommt es auch durch die Gerechtigkeit des eines Menschen für alle Menschen zur so kommt es auch durch eine Gerechtigkeit für alle Menschen zur Rechtfertigung des Lebens. Denn wie durch den Ungehorsam des einen Menschen die vielen zu Sündern geworden sind, so werden auch durch den Gehorsam des einen die vielen zu Gerechten gemacht. Das christliche Heil, das Grundwesen des Christseins besteht zu 100% durch die Gerechtigkeit eines anderen, Christus, seine Gerechtigkeit. Wir sind von Grund her verdammt unabhängig von Mose, weil wir Nachkommen Adams sind. Das verdammt uns auf ewig als Menschen. Wir werden als Sünder geboren in ein sündiges Fleisch. Das kam nicht durch Mose, das kam durch Adam. Und wenn wir errettet sind, dann sind wir errettet durch die Gerechtigkeit des neuen und letzten Adams, der vollkommen gerecht war, der alles an göttlichen Maßstäben eingehalten hat, der stellvertretend starb, der auferstand und mit seiner Auferstehung eine neue Schöpfung begonnen hat, die in vollkommener Gerechtigkeit existiert. Den gleichen Punkt macht Paulus auch im Korintherbrief. Das ist die wichtige Parallelstelle. 1. Korinther 15, 21 und 22. Denn dadurch einen Menschen der Tod gekommen ist, so kommt auch durch einen Menschen die Auferstehung der Toten. Denn wie in Adam alle gestorben sind, so werden auch in Christus alle lebendig gemacht. Und dann Vers 45 im gleichen Kapitel, so steht auch geschrieben, der erste Mensch Adam wurde zu einer lebendigen Seele, der letzte Adam zu einem lebendig machenden Geist. Also es ist ganz, ganz, ganz arg wichtig, dass wir verstehen, dass die ganze Thematik Israel und nicht nur das Gesetz, alles, was Israel betrifft, in der Bibel nie in dieser Gleichung Himmel und Hölle einig drin war, sondern eine irdische Funktion hatte, aber nie direkt Heil oder Unheil. Es ist deswegen auch nicht korrekt der Gedanke, dass quasi Juden vielleicht sich damals irgendwie durch Gesetzestreue oder sonst was den Himmel verdient hätten. Jetzt ist die Frage, okay, wenn ich sage, das ist ja schon eine steile Aussage, halte mal, das Kernthema der Bibel ist ja Erlösung für gefallene Sünder. What's the point mit diesem ganzen Israel-Thema? Ich sag mal, im Endeffekt geht die Geschichte Israels ab Genesis 12 los mit Abraham und endet letztendlich bei Maleachi. Das heißt, 99% gefühlt des Alten Testaments ist Israels Geschichte und das Alte Testament ist größer als das Neue Testament. Also, wenn das alles nicht was direkt mit Himmel und Hölle zu tun hat, warum ist dann ein Großteil der Bibel, warum befasst sich ein Großteil der Bibel mit einem Volk unter einem Gesetz in einem gewissen Land? Und die Antwort dessen, das versuche ich jetzt mal mit euch quasi zu ergründen, was eigentlich der ganze Grundgedanke Israels ist. Der Gedanke ist folgendes. Ich stelle das erstmal als These dar und dann versuchen wir das ein bisschen zu begründen. Israel ist sozusagen das Verbindungsstück von Adam zu Christus. Die ganze Aufgabe Israels ist es, ein Verbindungsstück zu sein. In anderen Worten, als Teil dieser verlorenen Schöpfung in Adam, der Ort zu sein, wo der letzte Adam geboren wird, hineingeboren wird und eine neue Schöpfung beginnt. Der Kerngedanke Israels ist nicht Erlösung zu bringen, sondern einen Erlöser. Das ist die Verheißung an Abraham, dass in ihm gesegnet werden alle Nationen. Das ist also das erste Ziel Israels. Aber Israel hat noch ein zweites Ziel. Es ist ja so, obgleich ich jetzt gesagt habe, dass Israel eigentlich nichts mit Erlösung, mit Himmel und Hölle zu tun hat, sondern irdisch ist, ist es so, dass die gesamte Geschichte Israels sozusagen eigentlich ein Schauspiel oder ein Abbild dieser himmlischen Realitäten ist. Es fängt damit an, denk mal drüber nach. Wie war das mit Adam? Adam war ein Mensch, den Gott an einen gewissen fruchtbaren Ort gesetzt hat, den Garten Eden. Und da hat Gott zu diesem Menschen gesagt, dort sollst du leben unter meinem Segen in meiner Gegenwart, solange du nicht mein Gebot übertrittst. Denn an dem Tag, da du mein Gebot übertrittst, wirst du sterben. Interessanterweise, in den Psalmen wird eine direkte Parallele von Eden zu Kanaan gemacht. Gott pflanzt Kanaan wie einen fruchtbaren Garten Eden, sagt der Psalmist einmal. Und wenn ihr jetzt mal drüber nachdenkt, was ist die Geschichte Israels? Gott nimmt Menschen, bringt sie an einen Ort, sagt an diesem Ort, dieses Land voll Milch und Honig, sollt ihr leben unter meinem Segen in meiner Gegenwart, solange ihr mein Gebot haltet. Denn wenn ihr das Gebot übertretet, dann werdet ihr aus dem Land ausgerottet werden. Die Geschichte Israels ist eine sozusagen 1:1 Nachzeichnung der Geschichte Edens. Warum das Ganze? Um aller Welt zu zeigen, dass nicht nur Adam, sondern auch seine Nachfahren ziemlich sündige und hilflose Menschen sind. Und in gewisser Hinsicht sagt Gott hier, wir machen nochmal das gleiche Grundprinzip wie damals und ihr könnt euch daran probieren und es wird sichtbar, dass jeder einzelne Mensch, der es versucht, der darunter lebt, auf dieser Grundlage nicht bestehen kann. Und deswegen ist die gesamte Geschichte Israels im Alten Testament eigentlich eine einzige Leidens- und Versagensgeschichte. Gott ist permanent dabei, dieses Volk aus dem Land auszurotten, ins Exil zu schicken. Da stirbt er schon 99%, bevor es überhaupt ins Land reinkommt. Ne? Wie ist es nochmal? Bevor das Volk ist da in der Wüste und dann Angst, die großen Kanaaniter und so. Und Gott sagt, alles klar, ich muss euch erstmal alle dahin raffen lassen. Ihr habt meine Gebote übertreten. Und dann kommt eine Handvoll ins Land rein und dann geht das gleiche Chaos weiter. Dann die Richterzeit, volles Chaos. Das heißt, permanent jeder macht, was er will, weil kein König da ist im Land. Dann kommen die Könige und dann geht es auch permanent bergab und Götzendienst kommt und sonst was. Die gesamte Geschichte Israels ist eigentlich eine einzige Versagensgeschichte. Sie halten nicht das Gesetz Gottes. So, Israel ist also ein Abbild von Adam. Es ist nicht nur die Geburtsstätte des neuen Adams, es ist auch ein Abbild des ersten Adams und zeigt uns Menschen, wir sind alle wie Adam. Gott gibt ein Gebot und du darfst im Garten leben und wenn du es nicht hältst, dann wirst du aus dem Garten ausgerottet werden. Aber es ist eben ein irdisches Gebot. Es geht um ein irdisches Land für ein irdisches Volk, das ein irdisches Schauspiel ist. Gleichzeitig muss man aber auch sagen, in Israel hinein und vor allen Dingen auch im Gesetz Israel interessanterweise, gibt es ja nicht nur Anklänge zurück zu Adam, sondern es gibt ja auch Vorschattungen voraus zu Christus. Also Israel ist nicht nur ein Rückblick, es ist auch ein Ausblick. Es gibt diese Opfertiere, ne? Diese Opfertiere. Stellvertretend müssen die ihr Blut vergießen, damit deine Sünde dich nicht tötet quasi. Aber jetzt ist es doch so, wenn wir ins Neue Testament schauen, dass wir lernen, dass das Blut von Lammen und Böcken keine was machen kann? Sünden vergeben kann. Kann es nicht, ne? Und dass fehlerhafte Priester, die selbst für sich Opfer darbringen müssen, niemals die Mittler sein können, die wirklich jemand mit Menschen Gott versöhnen. Das heißt, völlig unperfekt macht der alte Bund aber auch schon einen Ausblick voraus auf das Heil und das, was Christus bringt. Es ist ein Rückblick auf die Verlorenheit in Adam, es ist ein Ausblick auf die Erlösung in Christus. All das tut Israel irdisch für ein irdisches Volk in einem irdischen Land mit Gesetz, Volk, Königtum, all diese Dinge und ist gleichzeitig aber eigentlich ein Bild für eine neue Schöpfung, das himmlische Jerusalem, das neue Kanaan, für ein Volk, eine geistliche Nation, die aus dem neuen Adam geboren wird und die entsprechend der Natur des neuen Adams nicht sündig, sondern vollkommen und sündlos ist. So ist es ganz arg wichtig, dass wir das also verstehen. Das ganze Thema Gesetz Israels, das steht eigentlich nicht in der Heilsspannung drin. Und jetzt lasst uns mal hineinschauen und das mal ein bisschen mit Bibelversen belegen. 2. Mose 19. Verse 3 und 6. Das ist so eigentlich der ganze Startpunkt, Mose und Israel. Da lesen wir Folgendes. Und Mose stieg hinauf zu Gott, und der Herr rief zu ihm vom Berg zu und sprach: So sollst du dem Haus Jakobs sagen und den Kindern Israels verkündigen: Ihr habt gesehen, was ich an den Ägyptern getan habe und wie ich euch auf Adlersfittichen getragen und euch zu mir gebracht habe. Und nun, Bedingung, wenn ihr ihr wirklich gehorcht und meinen Bund haltet, Ausrufezeichen, dann sollt ihr mein Eigentum sein aus allen Völkern, denn die ganze Erde ist mein, ihr aber sollt mir ein Königreich von Priestern und eine heilige Nation sein. Das sind die Worte, die du zu den Kindern Israel sagen sollst. Von Beginn an, als dieses Land, als dieses Volk sozusagen ihre konstituierende Versammlung am Berg Sinai hatte, macht Gott deutlich: Okay, ihr sollt meine Nation in diesem Land sein, solange ihr dieses Gebot haltet. Wenn ihr in meinen Geboten wandelt und meinen Bund bewahrt, dann werdet ihr mein Volk sein in diesem Land. Das heißt, die ganze Natur hier ist eben eigentlich eine Werkenatur. Und jetzt ist das Spannende, steht nicht in meinem Skript, aber ich muss es kurz einweben. Das ist etwas, was nicht erst in 2. Mose beginnt. Das ist etwas, was in 1. Mose bei Abraham beginnt. Man kann Abraham von Mose nicht trennen. Woher kommt die Beschneidung? Die kommt von Abraham. Und im Kontext der Beschneidung, in 1. Mose 17, da sagt Gott: Dies ist der Bund, den du und deine Nachkommen halten sollt. Wir können es auch gerne mal aufschlagen, das ist eine wichtige Stelle. Ich kann da nur exemplarisch drauf eingehen, aber ich will, dass ihr das seht. Das ist nicht erst mit Mose. Mose führt erst nur das aus, was in Abraham bereits gesagt wurde. 1. Mose 17, und zwar spricht Gott ab Vers 9. Und Gott sprach zu Abraham: Und du sollst meinen Bund halten, du und deine Nachkommen nach dir, nach ihren Generationen. Und dies ist mein Bund, den ihr halten sollt, zwischen mir und euch und deinen Nachkommen nach dir. Alles Männliche werde bei euch beschnitten. Und ihr sollt am Fleisch eurer Vorhaut beschnitten werden, und das soll das Zeichen des Bundes sein zwischen mir und euch. Und 8 Tage alt soll das Männliche bei euch sein, wenn es beschnitten wird, nach euren Generationen. Soll jeder, der im Haus geboren wird und der von Geld erkaufte und von allen Fremden, die bei euch leben, sie sollen alle beschnitten werden. Beschnitten werden muss dein Hausgeborener und der für Geld erkaufte. Und meinen Bund sollst du an deinem Fleisch tragen als einen ewigen Bund. Und der unbeschnittene Männliche, der am Fleisch seiner Vorhaut nicht beschnitten wird, diese Seele soll ausgerottet werden aus ihrem Volk. Meinen Bund hat er gebrochen. Beginnend von Abraham wird gesagt, dass diese Bundesgemeinschaft aus Fleisch, Abrahams Same, unter Gesetz gestellt ist. Wer nicht beschnitten wird, soll ausgerottet werden. Jetzt kann man ja sagen, ja gut, ist ja nur eine Formalität, Beschneidung. Paulus sagt uns im Neuen Testament, das sagt er den Galatern, ne? Die Beschneidung nützt euch nichts, es sei denn, ihr tut was? Für was steht die Beschneidung? Dass ihr das gesamte Gesetz haltet. Abraham, der abrahamitische Bund und der mosaische Bund und auch der davidische Bund, die sind unzertrennbar. Sie zusammen bilden den alten Bund, alle drei zusammen. Es ist unzertrennbar, es geht um eine physische Nachkommenschaft Abrahams, denen ein physisches Land verheißen wird. Und Mose reguliert später die Bedingungen, die dieses Volk in diesem Land leben soll. Und David stellt das Königtum, das das Ganze umsetzen soll im Land. Das ist übrigens wohl auch schon in 5. Mose, wird uns auch das ganze Königsgesetz gegeben, dass man König kommen wird, der das Gesetz im Volk quasi lehren soll. Also, das ist ein Dreiklang, aber hier in Mose sehen wir, als dieses Volk konstituiert wird als Nation und so von Gott gehandelt wird, da wird explizit diese Werkebedingung dargestellt. Und wenn wir dann weiterschauen in Kapitel 24, ist auch interessant, 2. Mose 24, da lesen wir Folgendes, Verse 3, 4, 7 und 8. Und Mose kam und erzählte dem Volk alle Worte des Herrn und alle Rechtsbestimmungen, also das Gesetz. Da antwortete das ganze Volk mit seiner Stimme und sprach: Alle Worte, die der Herr geredet hat, wollen wir tun. Und Mose schrieb alle Worte des Herrn auf, und er stand früh am Morgen auf und baute einen Altar unten am Berg und 12 Steinmale nach den 12 Stämmen Israels stellte er auf. Und er nahm das Buch des Bundes, also das Gesetz, und las es vor den Ohren des Volkes. Und sie sprachen, alles, was der Herr geredet hat, wollen wir tun und gehorchen. Da nahm Mose das Blut und sprengte es auf das Volk und sprach, siehe, das ist das Blut des Bundes, den der Herr mit euch geschlossen hat, aufgrund all dieser Worte. Wenn Mose hier vom Buch des Bundes redet, dann redet er von dem, was die Kapitel davor berichtet wurde. Das Gesetz, das Gott Mose gegeben hat. Und wenn wir das hier lesen, dann wird deutlich gemacht, das mosaische Gesetz, wie es ist in seiner Gesamtheit Naturrecht oder Positivrecht? Sagt ihr mir's? Es ist Positivgesetz, das gegeben ist einem Volk zur Regulation ihrer nationalen Identität und dem Leben im Land. Es ist gegeben in den Bund hinein. Es ist das Gesetz, ist das Buch des Bundes. Das heißt, das Gesetz gilt nur für jene, in erster Hinsicht, die im Land Kanaan leben wollten unter dem Segen Gottes. Es ist dorthin hineingegeben. Es reguliert das Leben in diesem Land. Man könnte sagen, es ist sozusagen wie das Grundgesetz Deutschlands. Das Grundgesetz Deutschlands ist ein reales Gesetz, das hier in Deutschland Recht bestimmt. Und wenn du hier dagegen vertrittst, gegen Dinge, die das Grundgesetz hat, dann wirst du hier auch zur Rechenschaft gezogen. Aber du kannst dich nicht auf das Grundgesetz berufen in China oder woanders. Nichtsdestotrotz hat dieses Grundgesetz, das für die deutsche Nation gegeben ist, ja trotzdem gewisse moralische Implikationen, die auch in anderen Gesetzen wiedergespiegelt werden. Keine Ahnung, wie es im chinesischen Grundgesetz steht, habe ich nie gelesen. Aber ich weiß, dass die Amis und die Engländer manche Sachen ähnlich formuliert haben. Da gelten ähnliche Prinzipien. Und man kann auch in manchen einfach sehen, ja okay, die sind Naturgesetze, die sind gut, die da drin stehen. Du sollst nicht töten oder wie auch immer. Ist egal, aus welchem Nationalgesetz ich das herauslese. Das ist natürlich ein gutes Prinzip. Aber das Gesetz ist gegeben für einen gewissen Kontext. Und so wie das Grundgesetz für das Leben der Menschen hier in Deutschland steht, steht das Gesetz Mose für das Leben der Menschen im Land Kanaan. Und das ist der Sitz. So. Und dieses Gesetz reguliert ganz praktisch wirklich nicht nur, klar, Kult und Glaube und Priestertum und Opfer und Speisen und sonst was, sondern auch die Feiertage. Es reguliert das normale soziale Leben miteinander, auch die Versorgung von, diakonische Versorgung von Armen und sonst was. Da sind so viele Sachen drin verankert, die eben in diesem Kontext überhaupt nur Sinn ergeben. Wie die Beamten dort oder die Priester sich kleiden sollen und sonst was, das sind Sachen, die in diesen Kontext hineingesprochen sind. Und deswegen eben da ihre Gültigkeit haben. Von Anfang an, deswegen auch durch diese 12 Steinmale von Mose am Berg quasi dargestellt. Es gilt für die 12 Stämme Israels, beziehungsweise wie wir schon von Abraham gehört haben, auch dem Fremden, der in deinem Land leben will. So, das ist also, was das Gesetz Mose tut. Und wenn wir jetzt dann mal hineinschauen in dieses Gesetz, dann sehen wir, dass das auch wirklich in vielerlei Hinsicht sogar nochmal wörtlich belegt wird. Und da können wir sogar in die 10 Gebote hineinschauen. Das ist ganz interessant. Schaut mal, was wir über den Sabbat lernen. Sabbatgebot. 2. Mose 31, 16 und 17. So sollen die Kinder Israel den Sabbat halten, indem sie den Sabbat feiern durch ihre Generationen hindurch als ewigen Bund. Er ist ein Zeichen zwischen mir und den Kindern Israels für ewig. Denn in 6 Tagen hat der Herr Himmel und Erde gemacht, aber am 7. Tag ruhte er und erquickte sich. So, in diesem Gesetzestext hinein gibt es unter anderem zum Beispiel auch dieses Sabbatgebot. Und dieses Sabbatgebot wird explizit als eine Ordnung für das Volk Israel beschrieben im Land Kanaan. Das ist ihr Bundeszeichen, dass sie leben sollen in der Praxis. Das ist ihr, so zeigen sie, dass sie zum Volk Gottes gehören im Alltag. Man könnte fast sagen, vielleicht so ein bisschen ist es Parallele, so wie die Beschneidung die Parallele zur Taufe ist, ist sozusagen der Sabbat die Parallele zum Abendmahl. Das eine ist dieses Initiationszeichen, das andere ist dieses regelmäßige Zeichen, was sie leben sollen als Volk in diesem Land. Aber das ist eben Nationalgebot da. Interessant ist aber, und das seht ihr wieder und das macht wieder diese ganze Spannung, obgleich das Positivgesetz ist für Israel in Kanaan, leitet Gott es woher ab? Bringt es womit in Verbindung? Mit der Schöpfung. Das heißt, Gott Die Gebote, die er in irgendwelche Kontexte hineinsetzt, selbst wenn die für einen gewissen Kontext gelten, sind die nicht irgendwie einfach völlig willkürlich und random, sondern haben ja natürlich was auch mit seinem Wesen, mit seinem Charakter, mit der ganzen Weltgeschichte und sonst was zu tun. Und das heißt, schon in diesem Gesetz, sagt Gott, wird was deutlich, ein Grundprinzip, was über Israel hinaus eigentlich eine Bedeutung hat. Israel soll darstellen, was es bedeutet, in die Ruhe Gottes zu kommen. Gott schafft die Schöpfung und er ruht, und die Schöpfung, anstelle von davon mit Gott mitzuruhen, sündigt und fällt und lebt in Unruhe. Und jetzt nimmt Gott dieses Volk und sagt, okay, und ihr sollt sozusagen ja, ihr sollt ja heilig sein, damit ihr Ruhe findet. Und jetzt ist das ganz Interessante, dass die gesamte Geschichte Israels immer wieder eigentlich genau von dieser Formulierung geprägt ist, dass Gott sagt, ihr sollt keine Ruhe finden, weil ihr gesündigt habt. Es gibt keine Ruhe für euch. Die Ruhe steht noch aus. Die Ruhe wird im Gesetz verheißen, unter Gehorsam, wird aber von niemandem empfangen, weil keiner gehorsam sein kann. Das ist diese große Spannung. Deswegen lehrt das Gesetz uns die Sünde. Erst mit Christus kommt der wahre Sabbat, die wahre Ruhe für Menschen, nicht einfach als eine Tagesordnung, sondern als Heil von Sünde, Tod und Teufel. Schaut mal in diesem Zusammenhang vom Sabbat weitergehend, ich will es noch mal ein bisschen festmachen, dass es wirklich ein nationales Recht ist. Schaut mal in 3. Mose 18 hinein. 3. Mose 18, 3 bis 5. Da spricht Gott, und 3. Mose, Levitikus ist das große, ausformulierte Gesetz Israels für, ich sag mal, vor allen Dingen für den religiösen Kult, aber das ganze Buch ist im Prinzip eigentlich Gesetz. Und da steht Folgendes, Vers 3. Ihr sollt nicht tun, wie man im Land Ägypten tut, in dem ihr gewohnt habt. Und ihr sollt nicht tun, wie man im Land Kanaan tut, in das ich euch bringe. Und nach ihren Satzungen sollt ihr nicht wandeln, meine Rechtsbestimmung sollt ihr tun und meine Satzung sollt ihr halten und darin sollt ihr wandeln. Ich bin der Herr, euer Gott. Darum sollt ihr meine Satzung und meine Rechtsbestimmung halten. Der Mensch, der sie tut, wird durch sie leben. Ich bin der Herr. Wir kennen diese Formulierung, weil der Paulus die auch im Neuen Testament aufgreift. Der Mensch, der sie tut, wird durch sie leben. Das ist das Gesetz, quasi im Englischen sagt man in a nutshell, quasi zusammengefasst. Tu das und du wirst leben. So, und er sagt jetzt hier ganz konkret, das ist das Recht Israels, des Volkes Gottes, das als heilige Nation im Land Kanaan leben soll. Deswegen nimmt nicht die Gesetze anderer Nationen, egal ob sie Ägypter sind oder die Kanaaniter, die noch aktuell in eurem Land leben, sondern richtet euch ganz nach dem Gesetz Gottes. Also, wenn ihr in die unmittelbaren Texte schaut, die vom Gesetz sprechen, wortwörtlich im Alten Testament, da ist das durchgehend der Kontext. Es ist ein nationales Gesetz für eine echte physische Nation und es reguliert wirklich praktisch tatsächlich das Leben im Land, den religiösen Kult im Land und alles Mögliche darüber hinaus. So, aber in diesem Gesetz wird auch schon deutlich gemacht, permanent, dass es eine Diskrepanz zwischen göttlichem Gebot und menschlicher Praxis gibt. Und deswegen stellt Gott auch schon in diesem Gesetz immer wieder etwas Zukünftiges in Aussicht. Schaut mal mit mir hinein in 5. Mose 30, Vers 6. 5. Mose 30, Vers 6. Also wir befinden uns hier sozusagen im letzten Buch des Gesetzes, auch relativ weit am Ende, so in der letzten Lehreinheit. Und da heißt es Folgendes. Und der Herr, dein Gott, wird dein Herz und das Herz deiner Nachkommen beschneiden, damit du den Herrn, deinen Gott, liebst und mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele, damit du am Leben bleibst. Das heißt, am Ende des Gesetzes sagt eigentlich Gott schon, auch das ist ja quasi nochmal so die Wiederholung des Gesetzes, und dann ist sozusagen nach der Wiederholung ist das Plädoyer Gottes, ja, ihr werdet eigentlich permanent versagen, ihr werdet erbärmlich crashen. Hier ist mein Gesetz, ich sag's euch schon mal, ihr werdet scheitern. Aber ich stelle euch Folgendes in Aussicht. Ich werde schauen, dass euer Herz beschnitten wird, der Grund, warum ihr das Gesetz nicht haltet. Und wenn das Herz beschnitten wird, dann wird was das Ergebnis sein? Die Folge dessen wird sein, dass ihr in meinen Geboten wandelt. Das ist der ganze Gedanke. Und der Herr, dein Gott, wird dein Herz und das Herz deiner Nachkommen beschneiden, damit du den Herrn, deinen Gott, liebst mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele, damit du am Leben bleibst. Das heißt, das Gesetz stellt schon am Ende in Aussicht, dass das, was das Gesetz selbst fordert und bietet, nicht genug ist. Gott sagt, es wird irgendwann was Neues kommen. Das sage ich euch jetzt schon mal am Ende dieses Gesetzes. So, jetzt überspringen wir mal das ganze Alte Testament und kommen zu diesem Neuen und schauen mal, wie Jesus das Neue initiiert und bringt und wie er in diesem Zusammenhang dann auch vom Gesetz spricht. Schlag mal Matthäus 5 auf, die Verse 17 bis 20. Christus kommt und Christus macht auch in der Bergpredigt letztendlich genau das Gleiche, was Mose zuvor getan hat. Das ist eine ganz interessante Parallele. Christus kommt und so wie Mose das Reich Israels ausgerufen hat und quasi die Nation konstituiert hat, geht jetzt auch Jesus auf einen Berg und fängt an zu lehren und er ruft sozusagen, er konstituiert eine neue geistliche Nation, er nennt es das Reich Gottes oder das Reich der Himmel im Matthäus-Evangelium. Und jetzt könnte man denken, na okay, wenn wir jetzt im Blick haben, dass das ganze Alte Testament vom Scheitern redet und das Gesetz, so viele Gebote Gottes, tu dies und die Menschen schaffen es nicht, da kommt jetzt Jesus und er schafft was Neues und das Neue ist frei von allen Ansprüchen Gottes, das ist jetzt, da gibt es jetzt sozusagen keine moralischen Vorschriften oder sonst was mehr. Und dann kommt Jesus und schaut mal, was er sagt. Meint nicht, dass ich gekommen sei, das Gesetz oder die Propheten aufzulösen. Ich bin nicht gekommen, aufzulösen, sondern zu erfüllen. Denn wahrlich, ich sage euch, bis Himmel und Erde vergehen, wird nicht ein Jota noch ein Strichlein vom Gesetz vergehen, bis alles geschehen ist. Wer nun eines dieser geringsten Gebote auflöst und die Menschen so lehrt, der wird der Geringste heißen im Reich der Himmel. Wer sie aber tut und lehrt, der wird groß heißen im Reich der Himmel. Denn ich sage euch, wenn eure Gerechtigkeit die der Schriftgelehrten und Pharisäer nicht weit übertrifft, so werdet ihr nicht in das Reich der Himmel eingehen. So, Jesus sagt, der Unterschied zwischen dem alten Reich Israels und seinem neuen Reich ist nicht, dass es dort einen Maßstab von Recht und Zucht und Ordnung gibt. Das ist nicht der Unterschied. Er sagt, das Neue, was ich schaffe, löst nicht die Maßstäbe Gottes ab. Jetzt müssen wir aber darüber nachdenken. Halte mal. Ein paar Kapitel später in der Apostelgeschichte gibt es das Apostelkonzil und dann geht es um die Heiden und sonst was. Und heißt es ja nicht gerade, dass man all diese Gesetze Israels nicht halten muss als Heide? Ist es nicht die Schlussfolgerung des Apostelkonzils? Sehen wir also, diese törichten Apostel haben gerade das gemacht, was Jesus hier gesagt hat, dann sind sie die Geringsten im Reich Gottes. Ne? Haben diese kleinen Gebote alle abgelöst. Dumme Apostel. Offensichtlich nicht. Der Punkt ist der, und da müssen wir wieder diese Differenzierung von Moralgesetz und Positivgesetz verstehen. Wenn Jesus hier sagt, dass kein Gesetz abgelöst ist, da hat er nicht vor Augen ein Gesetz wie, du sollst nicht Gewänder von zwei verschiedenen Stoffen tragen oder du sollst nicht das, das Zicklein in der Milch der Mutter oder sonst was kochen. Das ist nicht, was Jesus hier mit Gesetz meint, das nicht aufgelöst wird. Diese irdischen Bestimmungen für Israel, sondern was Jesus hier sagt ist, das eigentliche Moralgesetz Gottes, das Gesetz aller Gesetze, der Maßstab für wie Gott ist und wie seine Schöpfung sein soll, das wird nicht aufgelöst. Und wer meint, es kann aufgelöst werden im Reich Gottes? Weit gefehlt. Das Gegenteil ist der Fall. Im Reich Gottes wird das gelten. Und wenn eure Gerechtigkeit nicht die der Schriftgelehrten und Pharisäer weit übertrifft, so werdet ihr nicht in das Reich der Himmel eingehen. Jetzt lasst uns noch mal kurz überlegen, was hatten wir aus 5. Mose als letzte Verheißung? Was sagt Gott? Neues Herz. Mit welchem Ziel? Dass wir Gebote halten. Das ganze Ziel ist durch das Evangelium, dass Gott in uns tatsächlich vollbringen möchte, woran der Mensch aus eigener Kraft gescheitert ist. Egal, ob es Adam ist oder ob es Israel ist oder jeder andere, der weder Adam noch Israel ist, aber es versucht hat. Da, wo jeder Mensch scheitert, da will Gott real das hervorbringen. Und Jesus macht also deutlich, im Reich Gottes ist es nicht so, dass da keine Moral mehr gibt oder sonst was, sondern im Gegenteil, da wird es über alles hochgehalten und da wird auch gelten, dass das in Realität gelebt wird. Und es ist jetzt ganz interessant, wenn wir dann ein bisschen weiterblättern, in die Bergpredigt hinein, da ist es ja so, dass Jesus ganz viel aus dem Gesetz Israels aufgreift, gell? Und dann aber das irgendwie anders interpretiert. Ein Beispiel ist, schaut mal Vers 27 im gleichen Kapitel, Matthäus 5, 27 und 28. Was steht da? Ihr habt gehört, dass gesagt ist, du sollst nicht Ehe brechen. Woher hat er das? Mose. Ich aber sage euch, jeder, der eine Frau ansieht, sie zu begehren, der hat schon Ehebruch mit ihr begangen in seinem Herzen. Die Formulierung, ihr habt gehört, dass gesagt ist, ich aber sage euch, bedeutet nicht, dass Jesus sagt, ihr habt falsch verstanden. Er sagt wirklich, das ist euch gesagt, wortwörtlich, ihr habt gehört, dass gesagt ist. Das ist Gesetz Kanaan, du sollst nicht Ehe brechen. Wenn jemand die Ehe gebrochen hat, dann wurde er zur Rechenschaft gezogen. Schmerzhaft, sage ich mal. Jesus sagt nicht, ja, aber in Wahrheit hat Mose was ganz anderes gemeint. Er sagt, Mose hat gemeint, das war die Gültigkeit im Land, im Reich Israels. Aber ich sage euch, das Eigentliche, was dahinter steht im Reich Gottes, es wäre nur begehrt. Warum hat Mose geschrieben Ehebruch? Weil es eine Tat ist, die man messen und sehen kann, wo man einfach real in einer Nation eben richten kann. Im Land Kanaan wurde das Gesetz nicht nach Bauchgefühlen durchgesetzt. Da hat man ergriffen, indem man einfach irgendwie das Gefühl hatte, jemand macht was falsch im Herzen, sondern konkrete Sünde, die sichtbar, real vollbracht war, äußerlich, die wurde zur Rechenschaft gezogen. Aber, und das ist jetzt wieder diese Brücke, die Jesus schafft von diesem Positivgesetz Israels zu dem, wo es eigentlich abzielt. Gott hat natürlich dieses konkrete Gebot in diesem Kontext gegeben, aber eigentlich dahinter steckt was noch sehr viel Größeres. Da geht es darum, was eigentlich Gott wirklich wichtig ist. Absolute Treue und Liebe und Authentizität und Aufrichtigkeit von Charakteren. Das Eigentliche, was Gott will in Ewigkeit. Und da wird sich nicht daran ermessen, ob du im Land Kanaan lebst, sondern das ist das, was für die Ewigkeit gültig ist und was die Menschen hier auf Erden verdammt, wenn sie es nicht halten, keinen Christus haben, der sie erlöst ist, wenn sie nur in ihrem Herzen begehren. Das heißt, irgendwo außerhalb von Kanaan oder selbst ein Jude in Kanaan, der wird nur gerichtet, also in Kanaan wirst du nur gerichtet, wenn du wirklich Ehebruch begangen hast. Aber irgendwann mal nach diesem Leben kommt der Tod, ne? Und dann kommt was? Das Gericht Gottes. Und im Gericht Gottes herrscht ein anderer Maßstab. Da herrscht der Maßstab, was in deinem Herzen ist, weil Gott die Herzen prüfen kann und kennen kann. Das heißt, der einzige Gerichtshof, wo das innerste Wesen gerichtet werden kann, ist der himmlische Gerichtshof Gottes. So, und das ist aber wieder, woran ermisst sich das? An Gottes Charakter. So ist nämlich Gott. Gott ist vollkommene Treue. Und was will Gott von seiner Schöpfung von Anfang an, von Adam an? Und was wird Gott in seiner neuen Schöpfung zum Maßstab machen? Vollkommene Heiligkeit. Ich möchte das euch zeigen an einem ganz interessanten Text. Schaut mal Jeremia 31 an. Das ist im Alten Testament. Und das ist die Verheißung des neuen Bundes. Vielleicht, dann trinke ich mal einen Schluck. Wer kann mir mal Jeremia 31 bis 33 lesen?
Siehe, Tage kommen, spricht der Herr, da schließe ich mit dem Haus Israel und mit dem Haus Juda einen neuen Bund. Nicht wie der Bund, den ich mit ihren Vätern geschlossen habe, an dem Tag, als ich sie bei der Hand fasste, um sie aus dem Land Ägypten hinauszuführen. Diesen meinen Bund haben sie gebrochen, obwohl ich doch ihr Herr war, spricht der Herr. Sondern das ist der Bund, den ich mit dem Haus Israel nach jenen Tagen schließen werde, spricht der Herr. Ich werde mein Gesetz in ihr Inneres legen und werde es auf ihr Herz schreiben. Und ich werde ihr Gott sein und sie werden mein Volk sein.
Vielen Dank. Also Jeremia formuliert aus, was Mose angerissen hat, das neue Herz. Ne? Und Jeremia sagt, dieses neue Herz wird in einem neuen Bund Realität werden. Und dieser neue Bund ist nicht wie der Bund mit den Vätern. Die sind diametral entgegenstehend in ihrer Natur. Er ist nicht wie der mit den Vätern war. Er ist völlig anders. Denn wo war das Gesetz geschrieben bei den Vätern? Auf steinernen Tafeln. Als Verheißung oder als Aufforderung? Als Aufforderung. Hier aber wird das Gesetz, wortwörtlich steht in eurer Bibel die Tora, wo wird die hingeschrieben? Ins Inneres hineingelegt, auf fleischende Tafeln des Herzens geschrieben. Gott wird, und das ist die Verheißung hier, das tun, was vorher Aufforderung war, das ist jetzt hier ein Zuspruch. Das ist im Wesen des neuen Bundes, das ist die Verheißung von Anfang an gewesen, dass Gott wirklich neu machen will, nicht nur Schuld vergeben, sondern auch erneuern. Und jetzt denke ich aber auch, ist hier wieder klar, dass wenn da verheißen wird in Jeremia, dass Gott seine Tora aufs Herz schreibt, abermals, dass es nicht irgendwelche Gebote sind über den Bau der Stiftshütte oder über irgendwelche Gewänder oder sonst was. Es ist offensichtlich, dass er nicht das meint, dass das in die Herzen geschrieben wird. Keiner, der zum Glauben an Christus gekommen ist, die Wiedergeburt erfahren hat, wo Jesus diese Wirklichkeit geschaffen hat, stellt dann in seinem Leben fest, dass er auf einmal automatisch aus seinem Herz heraus lauter jüdische Gebote des Alten Testamentes von sich aussieht und auf einmal dann, keine Ahnung, gewisse Waschrituale so und so macht und so und erst diese Hand und dann diese Hand und dann mit besprengen und sonst was. Das ist nicht ins Herz geschrieben. Aber was für eine Reinigung geschieht im Herzen, dass Gott unseren inneren Menschen immer mehr in seinen heiligen Willen angleicht und verändert. Das ist ein Zuspruch des neuen Bundes. So, und jetzt ist ganz wichtig, hier werden diese beiden Realitäten gegenübergestellt. Alter Bund und neuer Bund. Wenn wir in mein Lieblingsbuch schauen, den Hebräerbrief, beste Buch der Bibel, ich liebe ihn. Das ist keine objektive Aussage übrigens. Die ganze Bibel ist wundervoll. Aber in Hebräer 8, Vers 6, da wird uns Folgendes gesagt. Jetzt aber hat Christus einen umso vertrefflicheren Dienst erlangt, weil er Mittler eines besseren Bundes ist, der aufgrund besserer Verheißungen gestiftet wurde. Christus ist der Mittler eines neuen Bundes mit besseren Verheißungen, ein besserer Bund. Und dann schaut man Vers 13. Indem er von einem neuen Bund spricht, hat er den ersten für veraltet erklärt. Was aber veraltet und überlebt ist, das ist dem Verschwinden nahe. Christus, der was Neues bringt, schafft gleichzeitig etwas Altes ab. Es gibt nicht beides parallel. Der alte Bund, die alte Bundesordnung hat mit dem Kommen Christi ihr Ende genommen. Und deswegen ist es auch hier ein paar Jahre später geschehen, dass Gott den Tempel abgerissen hat, das Volk zerstreut hat und sonst was. All diese Dinge, diese Ordnung ist ausgelöscht. Die hat ihr Ziel gefunden. Warum? Weil jetzt evident geworden ist, dass die Menschen nach wie vor so sündig wie Adam sind und weil Christus gekommen ist und das Neue geschaffen hat. Die Verheißungen, die bei Abraham begonnen haben, die haben sich erfüllt. Und deswegen ist mit Christus das Ende dessen besiegelt. So, wir könnten auch, ich muss jetzt ein bisschen voranspringen, wir könnten natürlich auch noch in Hesekiel reinschauen, wo auch die neue Bundesverheißung ist, wo auch nochmal gesagt wird, dass wir in den Satzungen Gottes wandeln werden und seine Rechtsbestimmungen halten werden und so weiter. Aber wir überspringen das mal und schauen vielleicht nochmal in Römer 8 rein. Und da möchte ich euch auch nochmal aufzeigen, dass der Unterschied zwischen neuer Bund und alter Bund nicht die Realität von einem ethischen Maßstab oder dem Streben nach einem moralischen Leben ist. Das ist nicht der Unterschied dieser Bünde. Schaut mal her, Römer 8, 3 und 4. Denn was dem Gesetz unmöglich war, weil es durch das Fleisch kraftlos war, das tat Gott, indem er seinen eigenen Sohn sandte, in der Gleichheit des Fleisches der Sünde, und um der Sünde willen und die Sünde im Fleisch verurteilte, damit die Rechtsforderung des Gesetzes erfüllt werden würde in uns, die wir nicht nach dem Fleisch wandeln, sondern nach dem Geist. Parallel zum Herzen ist die Formulierung in Hesekiel 36, 25, 27 einen neuen Geist in unser Inneres. Also, das neue Herz korrespondiert mit dem Geist Gottes, der ins Innere gelegt wird. Und daraus resultiert, dass Gott machen wird, dass wir in seinen Satzungen wandeln und in seinen Rechtsbestimmungen leben. So, und jetzt in Römer 8 greift Paulus diesen Gedanken auf und er sagt Folgendes. Das Problem des Gesetzes war nicht, dass es unter anderem viele Dinge gefordert hat, die Gottes Charakter entsprechen. Sondern das Problem war, dass das Gesetz das nicht vollziehen konnte im Herzen eines Menschen, weil es kraftlos war durch das Fleisch der Sünder. Der Mensch konnte das Gesetz lesen, das Gesetz hat uns gezeigt, was wundervoll und heilig und gut ist. Und dann ist der Mensch daran gescheitert. Das Gesetz hatte keine Fähigkeit, dir dich dazu zu bringen, das zu tun, was Gott gefällt. Alles, was es tun konnte, ist es dir aufzuzeigen, was Gott gefällt und warum du als Mensch daran scheiterst aus eigener Kraft. Aber in Christus ändert sich das ganze Vers 4. Christus kam im Fleisch, unter das Gesetz gestellt, hat das Gesetz erfüllt an unsere Stadt, ist gestorben wie ein Sünder, ist auferstanden, damit die Rechtsforderung des Gesetzes erfüllt würde in uns, die wir nicht nach dem Fleisch wandeln, sondern nach dem Geist. Das Evangelium hat zwei Aspekte, die grundsätzlich sind: Heil und Heiligung, Vergebung der Sünde und Erneuerung des Menschen. Das ist ein Grundwesenszug. Wir glauben nicht einfach nur, dass Schuld uns vergeben ist, sondern dass Gott uns auch erneuert. Und unsere Aussicht, die wir haben in Ewigkeit, ist nicht, dass wir einfach nur von der Sünde befreit sind, sondern dass wir ewiges Leben haben werden in vollkommener Heiligkeit, nämlich Christus wie in einem Spiegel anschauend. Vollkommene Herrlichkeit. Das ist das Ziel, was in Aussicht steht. Das ist, wenn das Reich Gottes vollkommen sein wird. Aber jetzt leben wir, um es mal mit Albert Frey zu sagen, in dieser Zwischenzeit. Noch ist die vollkommene Schöpfung nicht da. Und noch sehen wir, dass alles das, was Gott uns zugesprochen hat, was eines Tages in uns vollkommen sein wird, ist es noch nicht die vollkommene Realität. Und deswegen hadern und streiten wir damit. Und wir sehen, dass wir immer wieder auch daran scheitern und so weiter. Ich möchte noch eine Stelle mit euch anschauen. Schaut mal 1. Korinther 9 an. Das ist ganz interessant. 1. Korinther 9. Wer kann mir mal die Verse 20 und 21 lesen? Also, sagt Paulus, dass er unter Gesetz ist, oder sagt er, dass er nicht unter Gesetz ist?
Ja.
Ja, richtig. Er sagt, ich bin nicht unter Gesetz und ich bin unter Gesetz. Er sagt, ich bin nicht unter dem Gesetz Kanaans in seiner Ausformulierung, in all diesen Geboten und sonst was. Für die Juden lebe ich trotzdem so, wenn ich Juden begegne, um sie zu gewinnen. Aber ich bin das nicht. Aber ich bin unter Gesetz. Unter welchem Gesetz? Dem Gesetz Christi. Dem bin ich unterstellt. Also der Unterschied ist nicht, da Gesetz, da kein Gesetz, sondern Gesetz Mose, Gesetz Christi. Und jetzt ist die Frage, aber was ist denn eigentlich das Gesetz Christi, unter das Paulus sich hier berufen fühlt? Und da können wir natürlich jetzt viele verschiedene Stellen anschauen, aber vielleicht ganz interessant ist Galater 6, Vers 2. Da wird wortwörtlich davon geredet. Galater 6 ist so eine Aufzählung von einigen guten Dingen, aber schaut mal ganz konkret in Vers 2. Da sagt Paulus, einer trage des anderen Last und so werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen. Was meint Paulus damit, die Last von jemand anderem zu tragen?
Nächstenliebe.
Nächstenliebe, Barmherzigkeit zu üben. Er sagt, das Gesetz Christi bedeutet zu lieben, hingebungsvoll zu lieben. Die Lasten eines anderen zu tragen ist letztendlich Kreuzesliebe, so wie Christus sein Kreuz auf sich genommen hat. Das ist, was in meinem Reich zählt. Und wenn ihr einfach danach strebt, dann werdet ihr das erfüllen. Okay, also das Gesetz Christi kann zusammengefasst werden mit Liebe. Wir können das auch nochmal aus einer anderen Stelle nehmen. Johannes 13, 34, 35, da wird es wortwörtlich gesagt. Ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander liebt, damit, wie ich euch geliebt habe, auch ihr einander liebt. Und daran werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Was ist das neue Gebot Christi? Liebe deine Nächsten. Und zwar nicht wie dich selbst, sondern wie Christus. Maßstab wie vollkommen? Vollkommen. Seht ihr, ich glaube, was wir sagen können, ist, dass das Gesetz Christi unterm Strich einfach Gottes Moralgesetz ist. Gottes vollkommenes Gesetz von Anfang an, woran Gott schon immer Adam und seine Nachkommen gerichtet hat, wenn sie es nicht gehalten haben. Das ist, was in Christus in uns Stück für Stück mehr Wirklichkeit werden soll. Ihr, die ihr freigesprochen seid vom Tod Adams, ihr sollt jetzt im Leben Christi leben. Das heißt, wir haben hier ein Gesetz und dieses Gesetz ist vollkommen in jeglicher Hinsicht. In jeglicher Hinsicht. Und wir können jetzt hunderte Beispiele nehmen, wo Jesus immer wieder sagt, so wie ich es gemacht habe, so soll es auch ihr machen. Jesus, wie oft sollen wir vergeben? Siebenmal, 70 Mal, gemeint ist unendlich mal. Jesus, wie sehr soll ich meine Frau als treuer Ehemann lieben? Ja, vielleicht so wie ich, bis in den Tod. Und hunderte weitere Beispiele, egal was ihr im Neuen Testament seht. Jesus sagt immer, ich bin dein Vorbild, ich bin dein Beispiel, folge mir nach. Meine Vollkommenheit, das ist dein Ziel. Mach dir das zum Ziel, so zu sein, wie ich bin. Denn dazu werde ich dich in Ewigkeit gestalten. In meinem Reich werden nur solche Leute sein. Und deswegen jetzt strebe danach. Du brauchst keine anderen Maßstäbe nehmen. Das ist dein vollkommener Maßstab. Aber, und jetzt ist das ganz Wichtige. Jetzt sagen wir also, das Gesetz Christi ist diese vollkommene Liebe Gottes in allen Belangen. Ist denn das Gesetz Mose Lieblosigkeit im Kontrast, oder was? Was steht da? Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Wenn Jesus mit den im reichen Jüngling oder mit verschiedenen Leuten diskutiert, er hat schon mal die Frage gestellt, so, ne? Was ist das Gesetz so? Wie wird es zusammengefasst? Liebe Gott und liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Also schon vom alten Gesetz wird in jeglicher Hinsicht gesagt, was es dir sagt, ist eigentlich Liebe zu Gott und Liebe zu Menschen. Das heißt, der Unterschied zwischen Gesetz Christi und Gesetz Israels ist nicht Liebe. Ich glaube, dass das Gesetz Christi vollkommene Liebe hat und das hat nur so quasi teilweise, ne, das ist, du sollst nicht Ehe brechen, ja, aber du sollst nicht mal in deinem Herzen, du weißt schon. Also das Gesetz Christi formuliert vollkommen aus, wovon sozusagen Mose nur ein Aperitif war. Mose hat teilweise Liebe in verschiedenen Aspekten dargestellt. Christus sagt, okay, und in meinem Reich strebt jetzt nach dieser vollkommenen Liebe diesen Gegenstück. Aber der Kontrast ist nicht, das eine ist böse und das andere ist gut, das eine ist gerecht, das andere ist ungerecht, das eine ist Liebe, das andere ist nicht Liebe oder sonst was. Wir dürfen also nicht, wenn wir über Mose reden, jetzt so tun, als ob wir hier irgendwie einen Giftzettel hätten und so, verbrenn das Alte Testament. Und solche Dinge gab es in der Kirchengeschichte. Es gibt in der Gegenwart Strömungen, christliche Strömungen, die sagen, die gesamte Bibel bis zur Apostelgeschichte, Kapitel 2, irgendwann hat nichts mit mir zu tun und deswegen lese ich das alles gar nicht oder sonst was, alles, weil das ist ja Gesetz und Israel und sonst was. So, dann denke ich mir aber so, erstmal schon rein logisch, halte mal, du machst dir so einen Kontrast irgendwie, als ob Gott denen was grundsätzlich anderes eigentlich so im Alltag geboten hätte wie uns. Das ist die Frage, ob das überhaupt stimmt. Und das Zweite ist, wie geht denn das Neue Testament eigentlich mit dem Alten Testament und dem Gesetz um? Also als gute, bibeltreue Christen legt doch die Bibel sich für uns selbst aus, oder? Dann würde ich mal sagen, dann schauen wir doch mal hinein, wie die Bibel sich selbst auslegt. Das Erste, was ich mit euch anschauen möchte, ist Römer 15, Vers 4. Wer kann mir diesen Vers mal vorlesen?
Denn alles, was früher geschrieben ist, ist zu unserer Belehrung geschrieben, damit wir durch das Ausharren und durch die Ermunterung der Schriften die Hoffnung haben.
Wie viel Prozent von dem, was vorher geschrieben ist? Alles. Für wen? Uns. Alles ist für uns geschrieben. Mose ist für dich geschrieben. Okay, ich habe noch eine andere Stelle. Die klassische Stelle über die Bibel, 2. Timotheus, Kapitel 3, Vers 15, 16, 17. Wer kann mir mal 2. Timotheus 3, 15 bis 17 lesen? Okay, alle Schrift ist von Gott eingegeben, nützlich zur Lehre. Alle Schrift heißt das gesamte Alte Testament inklusive Neues Testament. Übrigens da wahrscheinlich sogar primär Altes Testament, weil Paulus sagt hier, die Schriften, Timotheus, die du von klein auf als Halbjude kennst, die dich weise machen zum Heil, Sagt Timotheus, du bist Christ, weil du das Alte Testament gelesen hast. Das hat dich zum Christen gemacht, weil Oma und Mama in der Sonntagsschule dir die Geschichten von Noah und Abraham und wem auch immer erzählt haben und gesagt haben, was das mit dem Messias zu tun hat. Das hat dich zum Christen gemacht. Und das heißt hier, das gesamte Alte Testament, alle Schrift, inklusive der 5 Bücher Mose, inklusive 3. Mose und 4. Mose und auch die Chroniken und all die anderen Dinge, die wir nicht so gerne lesen. Alles ist gegeben, warum? Weil es nützlich ist zur Lehre, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Erziehung. Worin? In der Gerechtigkeit. Für wen? Nur für die Juden, gell? Für uns, damit der Mensch Gottes ganz zubereitet sei, zu jedem guten Werk völlig zugerüstet. Das heißt, Paulus sagt Timotheus, das Alte Testament ist gegeben, um dich in die Gerechtigkeit, in der Gerechtigkeit anzuleiten, damit du vollkommen lebst. So, was ganz arg wichtig ist, ich habe euch gesagt, dass der Zuspruch des Gesetzes ist ein Gnadenwerk Gottes. Gott sagt, ich werde machen, dass ihr meinen Geboten wandelt. Aber, und das ist ganz arg wichtig, dass wir das verstehen, die Art und Weise, wie Gott das vollbringt, ist nicht, dass er uns einfach irgendwie fernsteuert und widerwillig irgendwie mal heiligt oder sonst was, sondern die Art und Weise, wie Gott es macht, ist, dass er ein neues Herz gibt und dieses neue Herz will neu leben. Wenn du nicht heilig sein möchtest, wenn du nicht unter Sünde leidest, dann einfach nur, weil du kein neues Herz hast. So simpel ist es. Sagt uns der liebe Paulus nicht im Philipperbrief, dass wir das Heil bewirken sollen mit Furcht und Zittern, weil Gott in uns sowohl das Wollen als auch das Wirken vollbringt? Seht ihr, diese ganze Gleichung geht so auf, dass das das Neue Testament uns sagt, diese Heiligkeit, die Gott in uns wirkt, die beginnt damit, dass Gott unser Wollen verändert. Dass er uns lechzend macht, danach immer heiliger zu werden. Das ist der erste Schritt. Und dann sehen wir auf und ab, ein Scheitern der Menschen, auch im Neuen Testament hadern die Heiligen sehr viel, weil sie dem nicht entsprechen und gleichzeitig lechzen sie danach. Ich habe noch nie jemanden in der Seelsorge gehabt, der mit mir über seine Sünden geredet hat, der nicht darüber zerbrochen war. Wie oft habe ich Gespräche gehabt mit jungen Männern über Pornografie oder was auch immer, die einfach sagen, das ist für mich wirklich den Stachel im Fleisch und ich hadere so damit und ich will es einfach nur loswerden und ich schaffe es einfach nicht. Die Tatsache, dass sie damit hadern und dass sie heilig sein wollen, das liegt daran, weil sie ein neues Herz haben. Und jetzt ist es aber dennoch so, dass wir in einer Spannung leben, dass wir eben zwar das Wollen schon haben, aber das Vollbringen leider nicht immer so. Und zeitgleich ist dennoch die Verheißung, dass das Vollbringen auch kommen wird, weil Gott beides gibt. Es ist jetzt ein Hadern auf dieser Erde, aber es wird eines Tages auch vollkommen sein. Aber jeder Christ ist jetzt in dieser Spannung, in diesem Veränderungsprozess. Und bei jedem Christen wird es eines Tages in der Vollkommenheit münden. Egal wie, ich sag mal, erbärmlich vielleicht deine persönliche Einschätzung deines Lebens aktuell ist. Meine von mir ist super erbärmlich. Ich denke mir, ich bin nicht arg viel weitergekommen in den letzten 20 Jahren. Und ich denke mir, das ist wirklich ein Häufchen Elend, was da mal im Grab liegen wird. Und das ist dann irgendwie so, dass sozusagen von diesem ganzen Heiligungsprozess 0,00001% auf Erden geschehen sind und dann irgendwie mit der Auferstehung dann der Rest geschieht. I don't know. Also ihr versteht, das ist nur so ein bisschen scherzhaft, bildhaft gesagt. Aber nichtsdestotrotz ist es etwas, was hier auf Erden schon Realität ist und was uns hier eben auch begegnet. Ich möchte es aber jetzt noch konkreter machen. Und zwar 5. Mose 25, Vers 4. Du sollst dem Ochsen, der da drischt, nicht das Maul verbinden. Wem ist es gegeben? Israel. Und jetzt lesen wir aber in 1. Korinther 9, dass Paulus Folgendes sagt. Vers 8. Rede ich da nach Menschenweise? Oder sagt das nicht auch das Gesetz? Denn im Gesetz Mose steht geschrieben, du sollst dem Ochsen, der da drischt, nicht das Maul verbinden. Ist Gott etwa um die Ochsen besorgt? Oder spricht er nicht vielmehr um unseretwillen? Denn es ist um unseretwillen geschrieben, dass der Pflüger auf Hoffnung pflügt und der Drescher auf Hoffnung Anteil bekommen soll. Wenn wir euch das Geistliche gesät haben, ist es etwas Großes, wenn wir von euch das Leibliche ernten? So hat auch der Herr denen, die das Evangelium verkündigen, verordnet, vom Evangelium zu leben. Was für einen Text gebraucht Paulus für sein Argument? Das Gesetz Mose. Agrargesetz Israels. Paulus sagt jetzt nicht, ja, und im Reich Christi sind wir unter Agrarordnungen Israels gestellt oder sonst was. Das ist nicht sein Punkt. Er redet hier nicht von Ochsen, aber er sagt, schau mal her, was Gott damals schon in Israel gesagt hat in Bezug auf Ochsen, dass der arme Ochse, der tagtäglich schuften muss auf deinem Feld, Bauer, dass dieser Ochse auch ordentlich versorgt wird. Glaubst du, dass es Gott nur um Ochsen geht? Implizit siehst du doch das Herz Gottes. Und was es uns eigentlich sagt, ist, als neutestamentliche Christen, ist, dass Gott die Arbeiter versorgen möchte und dass der Arbeiter seines Lohnes wert ist. Paulus belegt die Versorgung von Missionaren, Evangelisten, Prediger, wer auch immer, er belegt sie mit Mose. Aber seht ihr, die Art und Weise, wie er Mose gebraucht, ist nicht direkt als Nationalgesetz, sondern indirekt. Also er leitet daraus Prinzipien ab. Er liest Mose und er sagt, ich sehe da Gottes Charakter, ich sehe, was Liebe ist, Gerechtigkeit, versorgt diejenigen, die schuften. Und da ich aber jetzt hier im Reich Gottes und in der Gemeinde keinen Ochsen habe oder ihr Korinther keine Ochsen habt, dann denkt doch mal an die, die trotzdem so schuften wie Ochsen. Eure Pastoren oder Sonntagsschulmitarbeiter oder wer auch immer. Und glaubt mir, worum es Gott eigentlich geht, ist, dass die versorgt werden. Paulus argumentiert für christliche Ethik mit israelitischem mosaischem Gesetz. Ich habe noch ein zweites Beispiel, das dazugehört. Passt mal auf, in 1. Timotheus 5, Vers 17 macht er den gleichen Punkt, aber da erdreistet er sich wirklich was ganz Brutales zu machen, dieser Paulus. 1. Timotheus 5, Vers 17. Die Ältesten, die gut vorstehen, sollen doppelter Ehre wert geachtet werden, besonders die, welche im Wort und der Lehre arbeiten. Denn die Schrift sagt, du sollst dem Ochsen, der da drischt, nicht das Maul verbinden. Und der Arbeiter ist seines eigenen Lohnes wert. Also wir hatten gerade schon dieses Ochsending, kommt aus 5. Mose, gell? Wo hat Mose gesagt, der Arbeiter ist seines Lohnes wert? Wer hat es im Neuen Testament aufgegriffen und als ein Gesetz formuliert? Die Formulierung, die Paulus hier gebraucht hat, ist, glaube ich, wortwörtlich aus Lukas 5 oder wo steht es her? Habt ihr eine Fußnote? Matthäus 10. Ah, Matthäus 10, ja. Also was eigentlich hier macht, Paulus hier eigentlich macht, ist, gleicher Punkt, er hat einen Punkt und er bringt zwei Zitate, und eins aus dem Alten Testament und eins aus dem Neuen Testament. Eins von Mose und eins von Jesus, sagt gleiches Prinzip. Der Arbeiter ist seines Lohnes wert und der Ochse, der da drischt, dem soll man nicht das Maul verbinden. Also Paulus macht genau das Gleiche. Er geht in die gesamte Schrift, ins Alte und ins Neue Testament und er schaut überall, was ist der vollkommene Charakter Gottes? Wie möchte er, dass seine Schöpfung miteinander umgeht? Und das ist dein Maßstab. Und egal, ob du Mose liest oder egal, ob du Lukas oder Matthäus oder was auch immer liest, egal was, AT, NT, von Genesis bis Offenbarung, überall hinein sollst du schauen, wie du Gott dort findest, sein Charakter und was es mit deinem Leben bedeutet. Aber es gibt ganz klare Unterschiede. Es gibt Dinge, die sind wortwörtlich eben in diesen Kontext hineingeschrieben, die gelten dir natürlich nicht. Da du kein Jude bist, der im Land Kanaan leben will, musst du natürlich nicht diese Ordnungen wortwörtlich halten, sondern er macht es ja hier nur übertragen. Aber es gibt ja auch Gebote und Ordnungen im Neuen Testament, die der Gemeinde gegeben sind. Zum Beispiel, was gibt es denn für Gebote? Was habt ihr denn für Gemeindegebote im Neuen Testament? Zum Beispiel, ja. Sich um die Witwen und die Weisen kümmern. Wahrscheinlich würde man auch viele Parallelen zu diesen ganzen Dingen sehen. Aber zum Beispiel gibt es eine Ordnung im Neuen Testament, worauf man schauen wollte, bei Ältesten und Pastoren war oder sonst was. Na, es gibt, oder Diakone. Da gibt es ein Profil, dem die entsprechen sollen. Und das ist eine Ordnung, wenn man Diakone wählt oder Älteste, dann muss man das vor Augen haben und dementsprechend Älteste und Diakone einsetzen. Oder es gibt Gemeindezucht im Neuen Testament. Na, Paulus sagt mal den Korinthern, ey Leute, bei euch laufen Dinge, das ist eine Katastrophe, wenn die selbst die Bildzeitung zerfetzt sich das Maul darüber. Selbst die Heiden denken, es ist unerhört. Und ich muss nicht mal bei euch sein, aus der Entfernung kann ich schon das Urteil treffen. Den hättet ihr schon längst rausschmeißen müssen. Wenn ich nur die Story höre, ich bin nicht mal live da jetzt dabei gewesen, das ist so drastisch. Es gibt Gemeindezucht, es gibt eine Gemeindeordnung. Es gibt Dinge, die sind in unseren Kontext hineingesprochen. Die gelten für uns hier auf Erden. Die sind unser Positivgesetz in der Gemeinde. Das muss natürlich kein Jude auf dieser Welt irgendwie für sich achten. Aber wir müssen es wortwörtlich achten, aber es gibt eben auch viele andere Positivgesetze, die uns nicht gelten und die achten wir nicht wörtlich, sondern übertragen. Ich möchte noch ein, zwei weitere Beispiele mit euch dazu anschauen und dann schauen wir, dass wir das Ganze dann nochmal zu einem Schluss bringen, was wir daraus dann schließen. Ein zweites Beispiel, Epheser 6, 1 bis 3. Was steht da? Epheser 6, 1 bis 3. Einmal bitte vorlesen. Also, das ist die christliche Haustafel und Paulus sagt, ihr Kinder, gehorcht euren Eltern, macht es im Herrn, neutestamentliches Gebot, das sollt ihr tun. Und womit belegt er das jetzt? Er sagt, ja gut, das entspricht doch genau dem, was das Gesetz schon sagt, Ehre Vater und Mutter, und da ist auch eine Verheißung dran geknüpft. Also, Paulus nimmt hier Israel recht, sagt, das ist die Art und Weise, wie ihr Kinder miteinander umgehen sollt. Schaut, was wir schon aus dem Gesetz dazu lernen. Gehorcht euren Eltern und ihr werdet sehen, dass es euch letztendlich zum Segen wird und zum Segen gereicht. Also das ist nochmal so ein Beispiel, wo Paulus einfach das AT gebraucht. Und da habe ich noch ein letztes Beispiel, Römer 13, 8 bis 10. Wer kann mir das lesen? Vielen Dank. Also hier kommt Paulus von der Erfüllung des Gesetzes und er lehrt letztendlich, die Gemeinde dort in Rom strebt einfach nach Liebe. In allen Aspekten strebt nach Liebe. Und die ganzen Beispiele, die er bringt, einfach Mose. Er zitiert einfach diese ganzen Mose-Beispiele, weil wir da lernen, was Liebe ist. Die neutestamentliche Gemeinde in Rom soll lieben und Paulus begründet es oder leitet es ab von den Beispielen, die uns im Mose, vor allen Dingen in den 10 Geboten, im Herzstück Mose zusammengefasst sind. Also um es auf den Punkt zu bringen, das Gesetz Mose ist nicht Teil unseres Bundes als Christen, ist es nicht, aber das Gesetz Mose ist Teil unserer Bibel. Es ist nicht Teil unseres Bundes, wir lesen es nicht wie ein Jude, der in diesem Land lebt, damit er nicht aus dem Land geschmissen wird, aber wir lesen es als jemanden, dem es gegeben ist, um daran Gerechtigkeit zu lernen. Das ist, was wir gehört haben. Und dann in dieser Gerechtigkeit zu leben. So, von dem abgeleitet möchte ich jetzt zwei kleine Irrwege gegenüberstellen, die ich glaube, die uns passieren können, wo wir das Gesetz falsch verstehen. Der erste Irrweg ist der Irrweg der Galater. Und das ist ganz wichtig, dass wir das verstehen, was die Galater nicht falsch gemacht haben. Das ist eben, dass wir diese Unterscheidung zwischen Alter Bund und Neuer Bund nicht hinkriegen und das Gesetz so lesen, als ob das wortwörtlich an uns gegeben wäre. Also keine Prinzipien mehr davon ableiten, sondern einfach das wortwörtlich als unser Gebot sehen. Das ist genau das, was Paulus bei den Galatern anprangert. Schaut mal Galater 5, 1 bis 4, ich lese es euch mal vor. Für die Freiheit hat Christus uns frei gemacht. Steht nun fest und lasst euch nicht wieder durch ein Joch der Knechtschaft belasten. Siehe, ich, Paulus, sage euch, wenn ihr euch beschneiden lasst, wird Christus euch nichts nützen. Ich bezeuge aber nochmals jedem Menschen, der sich beschneiden lässt, dass er verpflichtet ist, das ganze Gesetz zu tun. Ihr seid von Christus abgetrennt, die ihr im Gesetz gerechtfertigt werden wollt. Ihr seid aus der Gnade gefallen. Paulus spricht zu den Galatern und sagt, nicht, das Problem ist, die Galater, die bemühen sich echt einfach irgendwie so ein aufrichtiges, ordentliches Leben zu leben. Das Problem der Galater ist nicht, dass sie versucht haben, irgendwie besonders auf ihre Rede oder auf ihr Handeln zu achten. Das Problem der Galater ist, dass sie gesagt haben, wir wollen das Prinzip Mose als Christen leben. Wir wollen glauben, dass wir das Gesetz halten müssen und dadurch gerecht werden. Nicht dadurch, dass Christus stellvertretend für uns Gerechtigkeit schafft, sondern dass wir gemessen werden an unseren Werken. Ihr seid von Christus abgetrennt, die ihr im Gesetz gerechtfertigt werden wollt. Sie haben sich beschneiden lassen, sie haben versucht quasi den alten Bund und den neuen Bund wieder zusammenzumischen, zusammenzupacken, sagen wir leben jetzt quasi jüdisch, nur mit so ein bisschen christlichen Anklang. Und Paulus sagt, verstehst du nicht, dass das zwei diametral entgegenstehende Bünde sind? Der alte Bund hat dir nie verheißen, dass Christus aus Gnade dich rettet und dein Herz verändert, sondern der alte Bund sagt, tu dies und du wirst leben, tu es nicht und du wirst ausgerottet werden aus dem Land. Und wenn du dich beschneiden lässt und bekennst, zum alten Bund zu gehören, dann muss dir klar sein, dann bekennst du dich zu einer Ordnung, die diametral entgegenstehend der Gnade Christi ist. Ihr seid aus der Gnade gefallen. Das Problem der Galater war, dass sie zurück zur Beschneidung gegangen sind, zurück zum Judentum und gesagt haben, und der christliche Glauben ist eigentlich einfach nur Teil des Judentums. Davon abgeleitet, ich muss aufpassen, was ich sage, deswegen hasse ich, hartes Wort, aber deswegen hasse ich diesen Begriff messianische Juden. Fürchterlich. In der Bibel gibt es nicht, da gibt es nur jüdische Christen. Das ist ein völliger Unterschied. Wir sagen, messianische Juden ist das Hauptwort, Juden. Wir tun so, als ob das quasi Juden sind, die zusätzlich auch an den Messias glauben. Paulus sagt im gleichen Kapitel im Galaterbrief, was? In Christus ist weder Jude noch Heide, Mann, Frau, Freie, Grieche, was auch immer, sondern Christus alles und in allen. Wenn du Christ bist, egal ob jüdischer Herkunft oder Christ oder heidnischer Herkunft, deutscher, arabischer, was auch immer, dann ist Christus deine neue Identität, die neue Schöpfung. Und dann sind wir Christen. Also es gibt für mich Judenchristen im besten Fall, ich nenne gerne einfach alle nur Christen, aber messianische Juden ist, glaube ich, theologisch einfach falsch. Okay, ein zweiter Irrweg ist quasi der Weg der, also wenn wir jetzt gerade den Weg der Gesetzlichkeit hatten, ist der Weg der Gesetzlosigkeit. Und das ist eben dieser ganze Weg zu sagen, ja, im Christentum ist jetzt einfach alles quasi Gnade. Und weil alles Gnade ist, da interessiert uns jetzt nicht mehr irgendwelche Gebote und so. Sofort immer gesetzlich. Sofort immer das Argument, wenn du mal irgendeinen Anspruch hast, so, aber so kannst du nicht mit deiner Frau reden. Ja, das ist schon wieder sehr gesetzlich, was du mir hier sagst. So. Wenn du mir, ja, hundertfach hatte ich schon solche Gespräche. Jesus sagt, wenn deine Gerechtigkeit nicht die der Pharisäer weit übersteigt, wirst du das Königreich der Himmel nicht sehen. Der christliche Glaube, die Verheißung, dass wir allein aus Gnade errettet werden und dass Gott uns all unsere Schuld vergibt, ist verbunden mit dem neuen Herzen und damit mit dem Heiligungsprozess, der jetzt hier auf Erden beginnt und eines Tages in Vollkommenheit münden wird. Christen sollten im Umkehrschluss eigentlich um ein hundertfaches mehr gewillt sein, wirklich danach zu streben, heilig zu sein als Juden. Denn alles, was wir vom Gesetz lesen, das lesen wir nicht mehr als etwas, was uns verurteilt, sondern das lesen wir als einen Zuspruch Gottes. Das werde ich in dem Mal vollkommen machen, aber jetzt schon. Ich weiß, ist noch auf Erden, ich weiß noch, du steckst noch ein bisschen in deinem Fleisch und so weiter, aber wir haben diesen Zuspruch und wir haben diese vollkommene Aussicht, dass wir eine Ewigkeit in dieser Gnade Gottes leben werden. Und wir wissen, dass Christus, der Anfänger und Vollender, uns dahin bringen wird. Wir haben hundertmal so viel Grund, wie jeder Jude jemals einfach danach zu streben, wie wir es heute auch hatten, Gaius-artig Jesus wiederzuspiegeln. Also die Gemeinde steht nicht unter Sinai, aber sie lernt von Sinai. Die Gemeinde gehorcht nicht Mose als ihrem Bundesherrn, aber sie hört Mose zu als einem Zeugen für Christus. Das mosaische Gesetz ist nicht die Bundesordnung der Gemeinde, aber es dient als inspirierte Schrift dazu, uns Liebe und Gerechtigkeit zu lernen. Wir bleiben also dabei fest, dass wir Christus und Christus allein predigen als den Herrn, Mittler, Gesetzgeber und Erfüller aller Dinge in der Gemeinde. Wir halten weiterhin daran fest, dass wir danach streben wollen und dass wir einander anspornen, in der Heiligkeit zu leben und zu wachsen, denn unser Gott möchte uns in sein Ebenbild verwandeln. Wir erkennen Mose an als Teil unserer Bibel und wir lernen daraus, warum wir Christus brauchen, warum wir Menschen aus eigener Kraft scheitern und was Liebe ist und Gerechtigkeit. Wir unterscheiden aber zwischen dem alten und dem neuen Bund und nehmen das nicht als wortwörtlich unser Gesetz, sondern verstehen, dass es in diesen Kontext Israel im Land Kanaan hineingesprochen ist. Und demnach lesen wir diese Dinge eben vor allen Dingen nicht unmittelbar, sondern eher abgeleitet, indem wir uns fragen, welches Prinzip steht dahinter, wie erkenne ich darin Gerechtigkeit und Liebe. Amen.